Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Auf geht's in unser Dienstag-Daily. Heute sind wir wieder mal zu dritt. Wir nehmen Montagabend auf, aber das soll uns mitnichten zurückhalten. Zum einen, wie jede Woche, der Tennisprophet Andreas Durieux in Wien. Servus, Andi.
Servus, grüß euch.
Und in München, Oliver Fasnacht, der die letzten beiden Wochen für Eurosport die Australian Open kommentiert hat. Servus, Oliver.
Grüß euch auch. Servus, freue mich.
Ja, Andi, du bist richtig gelegen mit deinen Tipps letzten Montag. Ich habe gesagt, Barty und Medvedev, und du hast gesagt, Barty und Nadal. Deshalb gebührt dir natürlich das allererste Statement. Bitte.
Das ist sehr lieb von dir. Ich danke. Ich habe mich auch sehr gefreut. Das war, damals war natürlich, wie sagt man, der Wunsch der Vater des Gedanken. Und dass dieser Wunsch in Erfüllung gilt, glaube ich, hat mich vielleicht sogar weniger überrascht als den Akteur selber, der das zustande gebracht hat, glaube ich. Du erinnerst dich wieder, eine Woche davor war ich mir nicht ganz sicher mit Viertelfinale und so, aber dann doch von Spiel sich zu steigern und diese für mich persönlich auch sehr, sehr schöne, weil zum Großteil vor Ort miterlebte Rahmengeschichte, die jetzt sozusagen zwar vielleicht noch nicht endgültig zu Ende ist, aber dort ihre Fortsetzung fand bei einem Turnier, das er sehr gern gehabt hat, der Rafa, das er liebt, wo er aber nie vom Glück verfolgt war, das kann man sagen. Und ich war dabei 2009, also den Federer Niederrang, dann 2012 bei diesem bis jetzt, glaube ich, immer noch längsten Grand Slam Finale von der Zeit her, fast 6 Stunden, wo er gegen Djokovic schon vorne war und das noch verloren hat. Also jedes Mal war die Rede vom Spiel der Spiele, und jetzt bemüht man das natürlich auch für dieses Match. Es war auch wunderbar, es war wirklich ein Klassiker, und weil's so noch in Erinnerung ist, also ich habe jetzt noch eine Gänsehaut. Es verhält sich ja so, das habt ihr beide auch schon mitbekommen, dass ich neben Björn Borg auch den Rafa sehr verehre, und ich bin wirklich gesessen diese fast 6 Stunden vor dem Fernseher, ohne eine Sekunde kurz auszutreten, ja. Beim Toilet Break auch für mich, aber sonst nicht überzäumen. Und ich war schweißgebadet, eiskalte Hände und war nervös, so wie früher beim Björn Borg. Und das ist aber schön, wenn man als alter Trottel sowas noch erleben darf. Das war einmal jetzt mein Eingangsstatement, und ich bin noch immer ganz baff, ob dieses Geschehens.
Oder du darfst gleich einsteigen in diese Eloge.
Naja, wir sind ja dann schon 2 Nadal-Fans mit mir. Ich bin ja auch durchaus sehr, ja, schon auch sehr, sehr nah an ihm dran, sozusagen, im Sinne von, dass er mir sehr sympathisch ist und ich ihn auch einfach bewundere. Und das, was er da in diesem Match gezeigt hat, das war bewundernswert. Es ist natürlich zum Teil kaum vorstellbar, dass er das überhaupt kann nach der Zeit. Ich meine, diese 6 Monate kein Tennis spielen, das würde ich sogar fast sagen, das ist sogar hilfreich gewesen vielleicht, um wirklich komplett sich dann in die Vorbereitung zu begeben, einigermaßen vielleicht auch nicht überspielt zu sein, auch wenn das alles natürlich keine einfache Zeit war für ihn und er sicher auch Zeiten, Momente hatte, in denen er vielleicht sogar befürchten musste, seine Karriere vielleicht nicht mehr so fortsetzen zu können. Und schon gar nicht bei den Australian Open jetzt mit einer Siegchance so an den Start gehen zu können. Aber er hatte ja auch noch Covid. Und das alles, wie er das alles, finde ich, auf eine sehr positive Weise auch moderiert hat und eben kein großes Bohai drumherum gemacht hat und kein großes Thema daraus gemacht hat und schon gar nicht in irgendeiner Art und Weise sich auf diesen Medvedev, auf diese Djokovic-Fährte hat locken lassen, sondern einfach sehr sachlich geblieben ist. Und das zeigte, finde ich, auch seine ganzen Aussagen zum Thema, zeigten einfach, der hat einen klaren Blick für das, um was es geht, nämlich schlicht um seine Karriere, um seinen Sport, den er so liebt, aber für den er halt alles tut. Und diese Hingabe, mit der er dieses Turnier gespielt hat, von Anfang an, ich habe auch einige Matches von ihm kommentieren können, Diese Hingabe hat man von Anfang an gemerkt. Das war noch nicht das in der ersten Runde des Top-Tennis und das war sicher auch in dem Finale nicht immer Top-Tennis von ihm. Und war auch nicht. Also wir werden noch über die Qualität vielleicht noch sprechen, dieses so famosen Matches. Aber ja, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu lang werde, weil mir geht's auch so. Das ist so schlicht beeindruckend, was der Kerl in den Jahren, seit er den Job macht, seit er Profi ist, was der uns immer wieder zeigt. Es ist das große Vorbild und ja, es ist ein wunderbarer Titel. Ich freue mich, dass er es ist, der den 21. Grand Slam-Titel feiert und er jetzt im Moment der Alleinige ist. Er hat es sich so unglaublich verdient.
Ja, Andi, du kannst gern gleich wieder weitermachen, aber ich darf fortsetzen. Was mich halt auch gerührt hat, war einfach die Emotion nach dem Sieg, weil da habe ich jetzt, das war einfach Erleichterung, die ich da gesehen habe. Erleichterung gepaart mit Ungläubigkeit, dass es wirklich jetzt geschafft hat und das habe ich extrem sympathisch gefunden. Jetzt du wieder, Andi.
Ja, danke für das Stichwort Jens, Ungläubigkeit. Ich wollte gerade zur Ausgangsposition zurück. Also er selbst hatte sich, glaube ich, auch nicht am Radar, so wie alle anderen. Er ist eigentlich, ich glaube, das hat ihm auch behagt, dass er dann nicht in der Favoritenrolle war und auch zu Beginn überschattet sowieso das ganze Ereignis von dieser Djokovic-Causa. Ja? Und dann geht es eben von Runde zu Runde besser und ich glaube, wenn man sich erinnert, 5 Jahre zurück genau, da ist ihm das passiert, eigentlich dem Gegner, nämlich dem Roger, ist das passiert, was jetzt dem Rafa passiert ist, auch nach dem halben Jahr Pause, dass der ohne irgendeine Erwartungshaltung dorthin geht. Und du siehst ihm auch anhand dieser Ungläubigkeit, wie du schon erwähnt hast, das ganze Turnier an, wie ihn das freut und wie ihn das selber aber wirklich überrascht. Also das ist natürlich aus mentaler Sicht ganz ein interessanter Effekt, den kennen wir auch im Leben. Wenn du was ganz gern machst, hast du es lange nicht tun können und auf einmal während dessen, du bist so drinnen und es entwickelt sich der Flow und du bist selber von dir erstaunt und betest vielleicht nur irgendwo im Hinterstübchen, dass das nicht abreißt. Und das geht ins Fern, wo dann sogar ja, dieser wirklich fantastische Medvedev, der ja wirklich, also mit Ausnahme vielleicht dieser einen Partie gegen Aliassim, da fantastisch auch gespielt hat und auch im Finale, dass der dann auch daran zerbricht. Und das Zweite ist für mich wieder als Mentalspezialist diese moralische Geschichte und auch diese emotional, das sein persönliches Emotionsmanagement. Ja. Wenn man auch gesehen hat, nur ganz kleines Beispiel zum Unterschied der beiden Typen. Wir erinnern uns, wie der Medvedev reagiert hat, das Turnier gegenüber, immer wieder auch mit Schiedsrichtern, Entscheidungen und so. Der Rafa kriegt dieses Time Warning da, kurz vor Schluss, ja. Muss, glaube ich, dann sogar noch einmal seinen Aufschlag abgeben. Aber wie der das mental gemeistert hat, ohne irgendeine Regung, ohne irgendeinen Zweifel, sofort wieder das Riebrecht macht. Also das war für mich völlig verblüffend, wie er das zustande gebracht hat. Und ein Mix aus all seinen Tugenden, sozusagen das Beste von allem irgendwo noch hervorzuholen, angesichts dieses Rückstandes, das war ja für mich die eigentliche Meisterleistung. Ich wollte schon gehen mit dem Hund eine Runde, 0-2 Sätze, 3-3 und 0-40. Und dachte, so, jetzt ist es erledigt. War es nicht. Und diese Moral muss man mal haben. Und dann kommt so etwas eben zustande, wo jeder sagt, das gibt's eigentlich nicht. Und er selber konnte es ja auch nicht erklären. Aber für mich wirklich schön zu sehen. Und das ist so ein Sportmärchen, wo man, glaube ich, wirklich noch lang dran denken wird.
Ich habe keinen fantastischen Medvedev gesehen im Finale, Oliver. Ich habe einen Medvedev gesehen, der den zweiten Satz geschenkt bekommen hat. Da hat Nadal zu viele Fehler gemacht. Den zweiten Satz muss Nadal gewinnen, war zweimal mit Break vorne, hat bei 5-3 auf den Satz serviert. Und dann hat Medvedev im dritten Satz bei 2-3 war es und 0-40 so viele schlechte Entscheidungen getroffen, dass ich mir gedacht habe, okay, der ist einfach, Nadal ist eine Legende, völlig zu Recht, und man hat es halt einfach gesehen. Der Medvedev wird so viel lernen aus diesem Spiel, weil der echt gedacht hat, er hat das Spiel schon gewonnen Mitte des dritten Satzes. Und ich bin schon ein bisschen erstaunt, dass jemand mit so wenig Touch wie der Medvedev, dass der bis zur Nummer 2 der Welt gekommen ist. Ich mag ihn als Typen, ich finde ihn großartig als Typen, aber ich habe an diesem Sonntag keinen fantastischen Medvedev gesehen.
Boah. Also ich habe in der ersten Runde keinen fantastischen Medvedev gesehen. Das wurde viel zu gut dargestellt. Ich habe das Match kommentiert, lag sondern hatte Chancen. Wir machen uns das auch immer zu einfach, wenn man sagt, na ja, es sind ja drei Sätze, hat er das gewonnen. Also was ich da für Blödsinn zu dem Medvedev-Match gehört habe, es war unglaublich, weil es war echt kein guter Auftritt. Und wenn das nicht der Laaksonen ist, sondern einer, der die Chance zu nutzen weiß in der ersten Runde, dann kann Medvedev in der ersten Runde ausscheiden und sogar gegen Laaksonen kann er ausscheiden. Weil damit hätte er sowieso nie gerechnet und der Laaksonen hat im zweiten und dritten Satz so viele Möglichkeiten gehabt, das hätte auch durchaus eine 2-1-Satzführung nach drei Sätzen geben können. Dann gegen Kyrgios, muss ich sagen, da hat mir Medvedev einfach mental gut gefallen, wie er mit dem Ganzen umgegangen ist. Van der Sandskulp, nächstes Spiel, auch ein 6-4, 6-4, 6-2, aber fragt nicht danach, wie eng das gewesen ist. In jedem Satz, auch das 6-2, das hat er, glaube ich, auch relativ schnell festgestellt, Medvedev. Cressy, dieses Servant Volley, das der dauerhaft spielt, da sehen wir auch zwei super enge Sätze. Also, dass der Medvedev so weit kommt, bis ins Finale, ich muss ehrlich sagen, das hätte ich so von Anfang an nicht geglaubt. Und ich bin auch der Meinung, dass er sich da ganz schön durchgewurstelt hat irgendwie, weil einfach die Gegner nicht stark genug waren, ihre Chancen zu nutzen. Dagegen ist das Finale für mich eigentlich ein Gegenentwurf gewesen. Ich fand ihn da stark, weil er natürlich es mit einer unglaublichen Power und Macht und Physis von Nadal zu tun bekommen hat. Und da hat man, finde ich, schon dann immer wieder Ansätze gesehen zu seiner Brillanz. Seine Brillanz eben auch den Bällen die Richtung zu geben, weg von Nadal zu spielen, die Winkel zu spielen, diese Longline-Bälle, die er da zum Teil reihenweise gespielt hat, wie er auch aus der Defensive gut agiert hat. Nur ich finde, dass man ihm angesehen hat, dass einfach er im Kopf müde wurde, Kopf und Körper. Und ich glaube, dass es am Ende ein Sieg der Physis und natürlich der Psyche am Ende auch war. Aber ich hatte den Eindruck, dass Medvedev mit schwindender Kraft auch im Kopf einfach das, was du sagst, immer mehr Fehlentscheidungen getroffen hat, sodass ich denke, dass Medvedev schon ein sehr gutes Finale gespielt hat, aber er wird vor allem eins lernen müssen und das wird auch, denke ich, sein Coach Gilles Cervera sehen und alle in seinem Team. Er muss noch mehr an seiner körperlichen Verfassung arbeiten für einen Grand Slam, ist meine Meinung.
Andi? Oder haben wir dazu alles gesagt?
Ja, also ich kann... Oh, nein, ich kann... Euer beider Aussagen viel abgewinnen, auch deiner Jens, obwohl sie wirkt gegen meine, ist sie aber nicht. Insofern aber also, dass der, na, der Medvedev schon eine Zeit lang wirklich Mann war in dem ganzen Match. Kann man sagen, okay, der Rafa war ein Schatten seiner selbst im ersten Satz, hat dort kaum eine Rückhand übers Netz gebracht, hat grottenschlecht serviert, das stimmt alles. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, auch jedes Mal, wenn man dann mit Vortor, das spielt, den Eindruck hatte, so, jetzt übernimmt der Nadal das Zepter, hat der Hund serviert, wie immer unter großem Druck, fantastisch serviert, war auch mental noch fähig und das, was der Oliver gesagt hat, unterstreiche ich auch voll. Großartige Aussage, dass nämlich das natürlich Hand in Hand geht, mental und physisch, wenn weniger im Tank ist und das hast du gesehen irgendwo, das hat man auch fast gespürt, war für mich übrigens auch ein überraschendes Element angesichts des eigentlich umgekehrt zu erwartenden Effekts, nämlich aufgrund der 10 Jahre plus vom Rafa habe ich nicht gedacht, dass der über diese Long Distance so ein größeres Stehvermögen dann haben wird. Aber es war ganz erstaunlich und ich finde, er hat über das Turnier, das hat der Oliver jetzt auch sehr schön herausgearbeitet, an sich selbst gemessen gut gespielt. Sie haben beide nicht ihr bestes Tennis gespielt über die ganze Zeit. Vor allem auch der Rafa nicht. Aber der hat halt wieder andere Qualitäten und der war, glaube ich, dann auch mehr bei sich am Ende. Ja? Also er hat sich das nicht nehmen lassen, obwohl es wieder so ausgeschaut hat, oje, 5-5 und wer weiß. Aber das war also ganz, ganz erstaunliche Erkenntnisse für mich. Ja? Das wollte ich dazu jetzt noch sagen.
Ich meine, erstaunlich war schon, finde ich, im dritten Satz, in diesem fünften Satz, da hat natürlich schon Medvedev einen Anschluss gefunden und auf einmal, also auch wie in einem Tunnel, glaube ich, gespielt. Ich hatte immer den Eindruck, der hat sich ja zweimal massieren lassen, und zwar einmal, glaube ich, sogar nach dem dritten Satz, wenn ich mich richtig erinnere, und dann nochmal im fünften. Und habe ich eigentlich gedacht, das kann gar nicht mehr funktionieren, weil was der da ausgegraben hat teilweise, war schon sehr bemerkenswert. Irgendwo hat er dann auch nochmal eine extra Power bekommen. Aber es war die Grundverfassung war, glaube ich, es war wohl auch, denke ich, eine Erfahrungssache. Also Nadal, dieses ein Punkt, wo einfach selbst, also ich glaube, der überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, ob das jetzt der 21. Titel ist oder so, das ist, war dem völlig wurscht. Der war so drin in diesem Match, der wollte dieses Match gewinnen, glaube ich. Und zwar völlig egal, was passiert. Und dass er so unglaublich körperlich fit war, da war ja nichts. Der hat sich ja nicht einmal massieren lassen, da hat er nicht einmal irgendwo sich hingegriffen und irgendwie, also der hat sich ja auch nichts anmerken lassen, aber ich hatte auch den Eindruck, da war nichts. Der ist ja in einer Weise in die Ecken gescheucht worden, wo man ja in 5 Stunden irgendwann muss ja da mal eine Gefahr sein, dass ein Muskel zumacht, möglicherweise. Ich weiß nicht, wo der das hergenommen hat, der Kerl. Wie er das alles verteidigt hat von Medvedev, war unglaublich. Und am Ende war es einfach der schiere Wille, aber auch diese schiere Professionalität von Nadal. Die Hingabe, und die fehlt Medvedev in so einer Situation, weil er versucht, es in einer vielleicht etwas spielerischen Art zu lösen, weil er denkt, dass er mit seiner Art, den Ball schnell machen zu können, flach und schnell machen zu können, es wird schon irgendwie gehen. Und du hast ja gesagt, Jens, es ist ja eine Beobachtung, die richtig ist. Der Medvedev hat ja nicht nur in diesem vierten Satz, sondern er hat ja auch im 5. Satz zum Ende nochmal so viele falsche Schlagentscheidungen getroffen. Als der Platz meterweit auf war, hat er häufig den falschen Ball gespielt, dass man einfach sagen muss, das war am Ende eben nicht in allem, in der Gesamtheit war das nicht titelwürdig am Ende, obwohl er gegen viele sicherlich eine Chance gehabt hätte, den Titel sich zu holen, aber nicht gegen Nadal an dem Tag, vielleicht an einem anderen, aber nicht an diesem Tag. Es sollte nicht sein, weil Nadal es nicht wollte, dass es anders ausgeht. Das war mein Eindruck. Es war sozusagen die Zusammenfassung von Nadals Karriere, finde ich, in diesem einen Match von 5 Stunden plus.
Ne, es war großartig. Und
auch schon gesagt.
Also wenn man die Gratulation dann, ich bringe den Federer nur klein rein, aber der hat, glaube ich, geschrieben, never underestimate a champion. Und Nadal ist nicht nur ein Champion, sondern der ist halt einfach eine Legende. So, und wenn man den wirklich nur den kleinen Fingernagel gibt, dann sieht er, aha, da geht was. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass er das gewinnt. Auch bei 5-5 im 5. Satz dann, wo Medvedev das Rebreak schafft, wie auch
ja,
immer.
Ja.
Da dachte ich auch, okay, und dann gibt Medvedev wieder seinen Aufschlag ab, wieder jetzt mit und dann zu 0 ausservieren, also oder was zu 15. Das war, glaube ich, sogar zu 0. Ja, Chapeau.
Darf ich kurz einhaken noch schnell, weil du sagst, das ist mit dem Fingernagel. Nicht böse sein, aber ich glaube, dass das nicht passt zu Nadal in diesem Match. Denn ihm war, glaube ich, geben wird. Das ist so mein Gefühl, der hat sein Match gespielt. Da hätte passieren können, was wollte. Der hat auch nicht gemerkt, ob ihm etwas gegeben wird von Medvedev, sondern der hat einfach sein Ding gemacht. Deswegen glaube ich in dem Fall, wenn ich das so sagen darf, ich weiß, was du damit sagen willst, aber ich glaube, es passt nicht. Nadal war zu keiner Sekunde abhängig von Medvedev. Medvedev hätte es alleine packen können, aber Nadal wusste, irgendwie hat er das Gefühl gehabt, ich kann es selber für mich packen, was auch immer in diesem Match passiert. Sonst kannst du nach so einen 2 Sätzen, das geht nicht. Es geht nicht anders, glaube ich. Hat sich überhaupt nicht um seinen Gegner gekümmert, glaube ich.
Amen. Zu diesem Spiel, Andi. Das war großartig. Also muss man wirklich sagen, fantastisch, legendär. Andi, mit wem warst du einverstanden noch? Also wer darf aus deiner Sicht, sagen wir mal so, wer bei den Männern darf aus deiner Sicht noch eine positive Turnierbilanz ziehen? Und wer muss sich in Arsch beißen?
Ja, trotz der Enttäuschung sicherlich Schapovalov, möchte ich schon sagen. Also ja. Da war natürlich mehr drin gegen den Rafa, vor allem an diesem Tag. Auch da schön, kann man auch wieder sagen, stellvertretend für die gesamte Karriere, dass er da das Handicap mit dem Magen oder was immer das war, sozusagen wegstecken konnte und da auch vielleicht der Glücklichere war, egal wie man es sehen will. Aber so in Command war er da auch nicht. Also es waren schon auch Durchwurstelpartien dabei, ja, bei beiden natürlich in diesem ganzen Turniers, aber um deine Frage zu Schapovalov ist mir eingefallen, Wer ist mir sonst noch eingefallen? Auch Mofis, dem hätte ich es vergönnt, obwohl ich den Berrettini auch sehr mag. Ja? Aber das wäre auch noch einmal so eine Geschichte gewesen, okay, mit 34, 35, allzu lang wird er nicht mehr der blendende Goofy, der sich zersprakelt sozusagen, bleiben an der Weltspitze. Und das wäre schön gewesen, hätte er noch die Runde gebogen. Berrettini, ja, aufgrund einer gewissen Beständigkeit, haben wir schon gesagt, glaube ich, letztes Mal ist jetzt zum vierten Mal hintereinander im Semi bei einem Großen. Also das ist kein Zufall mehr, obwohl man dann natürlich auch wieder, ich finde, das war die eigentlich strategische Meisterleistung vom Rafa. Nur war es da ungleich einfacher, weil da wirklich eine Seite schwächer war, die natürlich dem Linkshänder in die Karten spielt. Mit der Vorhand, nämlich diese Rückhand, die du auch immer zurecht bekrittelst, Jens. Auch wenn er sich versucht hat, mit dem Slide zu helfen, auch wenn das manchmal gegangen ist. Aber wenn nicht dieses 1+1 Spiel geht, Aufschlag, Vorhand, dann schaut das Ganze schon anders aus. Trotzdem war es Satzgewinn drinnen. Also auch gut. Ich glaube, ja, zufrieden. Wer ist zufrieden, wenn er irgendwo dann doch spekuliert mit dem Titelgewinn? Aber mir hat gefallen am Schluss und deswegen mag ich auch den Medvedev immer mehr, auch wenn der natürlich wahnsinnig polarisiert, aber mir gefällt, dass er zu seinen Aussagen steht, die manchmal halt wirklich völlig strange wirken, ist okay, aber auch wie der ehrlich dann, ich weiß nicht, habt ihr diese Pressekonferenz gesehen mit dieser Geschichte, die er da erzählt hat vorher, vom kleinen Buben, der sich gewünscht hat, einmal da ganz oben zu stehen und da wirklich auch Persönliches von sich preisgegeben hat.
Nach dem
und
Finale
der dann auch gesagt hat, er hat sich, ja genau, er hat sich in Wirklichkeit nichts vorzuwerfen, er ist zufrieden und er war auch bescheiden, er war nicht irgendwie pisst auf sich selber oder so. Er hat gesagt, ich muss noch weiterarbeiten, damit ich dann wirklich dort hinkehre, wo ich hin will. Also und mir hat dann auch gefallen, dieses Selbstbestimmte, das er irgendwann übernommen hat vom kleinen bewundernden Buben, dass er sagt, okay, jetzt setze ich mich sozusagen selber ans Steuer und zimmere mir meine Fahrt dort, wo ich hin will. Und ich glaube, da ist er sehr gut unterwegs auch. Ja? Ansonsten, natürlich ist es schade aus seiner Sicht. Natürlich kann man sagen, vielleicht war es nur Glück, was auch immer. Aber es war diese Gesamtgeschichte halt, ich finde, er hat zu Recht gesagt, er ist nicht ganz unzufrieden.
Oliver, hast du noch jemanden? Weil Schapovalov, finde ich, darf zufrieden sein, dass er gegen Zverev gewonnen hat. Also Zverev ist für mich also mithin der größte Verlierer, ganz ehrlich, bei diesen Australian Open, nach der Ausgangsposition ohne Djokovic. Aber Schapovalov, die Leistung gegen Nadal, die ersten beiden Sätze unterirdisch. Ich war positiv überrascht von Tsitsipas, weil ich nicht wusste, wie gesund der nach Australien kommt. Und ich finde auch, dass er das Halbfinale gut gespielt hat gegen Medvedev. Den würde ich vielleicht noch als positive Erscheinung wahrnehmen, ja.
Also ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, Medvedev ist auch eine positive Erscheinung, dass der überhaupt ins Finale gekommen ist, weil nochmal, das war jetzt nicht alles so überzeugend, was der da gespielt hat in den Runden davor. Natürlich ist es für ihn hart, dass er in diesem fünften Satz trotzdem wieder dran war und dann sogar, eigentlich möchte man sagen, fast ein bisschen näher sogar am Sieg war, wenn er dann eben nicht auch ein bisschen an sich und eben auch an den Themen gescheitert wäre, die wir schon angesprochen haben. Aber trotzdem immerhin, ja, der hat immerhin das Finale erreicht. Ich denke schon, er wird daraus lernen. Er muss vor allem eins lernen. Er muss lernen, dass er keine Nebenkriegsschauplätze aufmacht. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass ihm das hilft. Es gibt Spieler, denen hilft das. Ich finde nicht, dass es ihm hilft und es steht ihm auch nicht gut zu Gesicht, weil diese Thematik mit den Schiedsrichtern, also es war dann auch klar, als es dann nicht so gut lief, hat er angefangen, mit dem Schiedsrichter irgendwie rumzuverhandeln und der war nun wirklich harmlos. Ja, der John Blum, der hat natürlich jetzt nicht so scharf durchgegriffen. Und sicherlich ist es auch was anderes, wenn Kyrgios so lange wartet, bis ein Fan von der Tribüne entfernt wird, wie das ja bei dem Doppel passiert ist. Sowas passiert natürlich in so einem Einzelfinale nicht, obwohl man es auch hätte vielleicht machen können. Aber das hätte ihn jetzt auch nicht gerettet in dem Fall. Das hätte ihn auch nicht zum Sieger gemacht. Deswegen, also da wird er lernen. Aber er muss lernen vor allen Dingen noch mehr. Und das zeigt eben Rafa. Das zeigt einfach, er ist so bei sich, was ja auch der Andi schon gesagt hat. Das muss Medvedev lernen. Sonst würde er diese großen Turniere nicht häufig gewinnen können. Und zu Zverev möchte ich sagen, ich finde das gar nicht so schlimm. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir wurde er auch viel zu sehr niedergemacht, weil ich finde...
Von wem denn? Oliver, von wem denn? Also ich habe jetzt nichts Böses gelesen.
Also Boris Becker hat eine relativ klare Kritik geäußert an ihm, dass man von ihm was anderes erwarten darf. Also ich finde, dass schon der Gesamttenor eher so war, wie kann einem das passieren? Ja. Und es ist aber halt einfach Tennis, so blöd das klingt. Und er hat einfach einen scheiß Tag gehabt. Und sowas gibt's. Und ich weiß gar nicht, warum man das ihm nicht auch gestattet mal. Nur weil Djokovic nicht da ist, haben alle gedacht, jetzt ist er's oder wie? Ich meine, die Niederlage war verdient. Weil es brauchte auch erstmal einen Shapovalov, der so stark war, um Zverev eben nicht rankommen zu lassen. Nicht nochmal so eine Art, ihn nochmal reinzuschubsen ins Match. Deswegen ist mir das viel zu negativ dargestellt worden. Zverev war nicht so stark, aber er wurde auch nicht stärker gemacht durch den Gegner. Der hat ihn auch gehindert daran. Jederzeit irgendwann in dieses Match zurückgekommen. Deswegen finde ich all respect zu Shapo. Und das kann passieren, Zverev. Also deswegen finde ich, das ist nicht fair, teilweise, wie man da mit Zverev umgegangen ist. Das ist meine Meinung.
Okay, kurze Pause.
Ja, wenn ich das...
Ja, bitte, Arne, bitte.
Ohne es ganz kurz zu relativieren, er hat es ja auch selber gesagt. Er hat gesagt, und das auch zu Recht, er hat das ganze Turnier eigentlich grottenschlecht gespielt und er hat sich auch selber sehr niedergemacht. Also das vom Becker war so, aber ich fand es nicht übertrieben, dass man ihn so... Er hat es auch selber gesagt. Und es war nicht nur der eine schwarze Tag, er hat ja auch vorher nicht geglänzt in dem Turnier. Das glaube ich. Vielleicht jetzt, ohne es unnötig zu verlängern zu wollen, vielleicht soll man auch noch erwähnen, den doch überraschend starken Aliassim, auch wenn er den Matchball halt nicht verwerten konnte gegen den Medvedev. Jetzt bin ich schon ruhig.
Aber kurz, es wäre noch, er hat gesagt, er hat eine scheiß Woche gehabt. Das ist richtig. Und ich, das ist auch jetzt nicht so, dass ich jetzt Becker kritisiere sehr stark dafür. Aber ich finde auch, dass das in den Aussagen von Zverev und in der Beurteilung ist mir einfach Shapovalov nicht gut genug weggekommen. Das ist das, was mich so geärgert hat. Es brauchte erstmal einen Gegner. Weil jeder weiß, in einem Fünfsatzmatch ist eigentlich Zverev stark genug, inzwischen auf die Strecke irgendwann sich doch zu fangen. Und es gab diese 2-3 Ansätze, wo ich dachte, okay, jetzt könnte er vielleicht zurückkommen. Und es ging aber halt nicht, weil Shapovalov einfach eines seiner geilsten Matches bisher gespielt hat, glaube ich, bei einem Grand Slam Turnier.
Pause!
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
So, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu den Männern, denn da gab es ja einen auch spektakulären Doppelwettbewerb. Aber jetzt lassen wir das vielleicht für einen Moment mal ruhen und schauen eins weiter. Oliver, jetzt darfst du den Auftakt machen und dein Resümee zum Heimsieg von Ashley Barty abgeben, die keinen einzigen, erstaunlicherweise, muss man nach dem Finalverlauf sagen, alles in allem erstaunlicherweise dann doch keinen einzigen Satz abgegeben hat und dann am Ende so viel Emotion gezeigt hat nach diesem Matchball, wie ich bei ihr ganz, ganz selten gesehen habe.
Ja, man muss sagen, sie hat es geschafft. Wir haben ja hier darüber gesprochen. Meine Ansage war ja, und deine auch, Jens, jetzt muss sie auch zeigen, warum sie diese ganzen Entscheidungen getroffen hat, warum sie nicht nach Guadalajara geflogen ist, warum sie das eben nicht wollte, warum sie eben diese Vorbereitung so wichtig eben gesehen hat, um dann glänzen zu können. Und da kann ich nur sagen, bravo. Greg Tizer, glaube ich, ist da der allererste, den man nennen muss. Ich glaube, dass der einfach mit ihr immer wieder einen super Plan aufstellt. Die hatten einen klaren Plan, wann sie wie auf ihrem Top-Level spielen muss. Und deswegen, es hat geklappt. Es ist gelungen. Und damit natürlich auch natürlich herzlichen Glückwunsch. Und vielleicht war es dann tatsächlich so, dass sie ähnlich wie Nadal einfach von diesen allergrößten Willen, die allergrößte Hingabe in dem Moment besessen hat und aber auch dann vielleicht die größte Professionalität von allen, um es dann eben durchzuziehen, auch wenn Collins vor dem Satzgewinn stand. Aber es braucht dann schon auch da auf der anderen Seite einen so klaren Kopf, den Barty in dem Moment hatte. Und da sage ich alle herzlichen Glückwunsch, vor allen Dingen deshalb, weil sie jetzt endlich gezeigt hat, unter dem Druck vor eigenem Publikum, das so gewonnen zu haben, das ist schon echt schon überragend, muss ich wirklich anerkennen.
Ja, Andi, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich glaube zwar, dass sie gewinnt, aber mich hat sie nicht überzeugt, Ashley Barty, was ein bisschen frech war. Wie ich fand, also spielerisch nicht überzeugt. Ich finde halt nach wie vor, dass wenn sie eine Gegnerin gehabt hätte, die konsequent ihre Rückhand massiert, den Bällen auch nachgeht, dass sie sehr wohl angreifbar ist nach wie vor. Aber Chapeau, dass sie es geschafft hat. Ich finde sie als Typ sehr, sehr angenehm. Sie dürfte gerne ein kleines bisschen, ja, wie sage ich es blöd, ja, vielleicht ein kleines bisschen extrovertierter sein, dass man ein bisschen mehr von ihr mitbekommt, aber spielerisch ist es eine Augenweide oft. Wie ist dein Resümee zum Finale, zum ganzen Turnier? Sie hat ja bis zum Finale, wenn ich das noch sagen darf, keine einzige gesetzte Spielerin schlagen müssen, wenn ich jetzt nicht was übersehen habe, aber mit Madison Keys und vor allem mit Amanda Anisimova zwei Spielerinnen, die sehr, sehr gut in Form waren.
Ja, du nimmst mir viel vorweg, das stimmt. Angesichts dessen ist es noch erstaunlicher. Ich finde, sie hat wirklich nicht gut gespielt, wirklich nicht. Und es war auch das Stichwort Druck vom Oliver gut, weil das, dem musst du erst einmal standhalten, am Ende egal wie. Für mich war es, glaube ich, weniger, dass sie so mental stark war. Ich habe zwei mental sehr zitternde Spielerinnen gesehen in diesem Finale, ja, zu unterschiedlichen Phasen des Matches, möchte ich sagen. Auch die Frau Collins, die dann wirklich ihren Aufwind hatte, ist da ordentlich wieder ins Trudeln und Hudeln gekommen vor allem und hat somit auch der Ash ein bisschen wieder ein Türl aufgemacht. Was mir gefallen hat, war dann entweder war es schon ein Pfeif-drauf-Effekt oder es war halt so, jetzt probiere ich etwas anderes, aber es war schon zu sehen, dass sie auf einmal mit der Vorhand, die eine Zeit lang gar nicht gegangen ist, wirklich auch schneller gespielt hat, zwingender und auf einmal sind die auch hinten reingefallen, diese langen Bälle und plötzlich war das wieder ganz anders. Und die Frau Collins war der Hase vor der Flinte der Frau Barty, wenn man so will. Also so habe ich das miterlebt. Und dann natürlich mit dem Publikum und so. Aber geglänzt haben die beide mental gar nicht. Und ich finde, es ist erstaunlich auch. Das meine ich nicht abwertend, aber es ist erstaunlich. Auch, dass ich gehört habe von wirklich renommierten Kommentatoren, dass da jetzt eine Nachfolgerin für die Williams Sisters und so. Also das sehe ich so nicht, obwohl ich nie ein großer Freund vor allem der Serena war, das weiß ich, das weiß man, aber das sehe ich so noch nicht. Also das war ein Sieg, der natürlich jetzt ganz Australien happy macht, ja, das ist völlig klar, der aber errungen wurde schon auch mit dieser Riesenbürde, und das hat man auch gesehen, glaube ich, mental, obwohl sie da sehr viel tut und arbeitet, aber sie war schon noch cooler. Dass sie es gewonnen hat, war letzten Endes dann verdient. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass sie das 1-5 wettmachen kann im zweiten Satz. Aber ja, Hut ab. Nur das Niveau überhaupt bei den Damen hat mich nicht wirklich begeistert. Und irgendwie dieses andere Spiel von der Barty, ja, ich finde, der Slice ist gar nicht so schlecht mit der Rückhand, obwohl man immer sagt, da muss sie Zuflucht nehmen. Aber die Beidhändige gefällt mir weniger als der Slice, den sie manchmal auch strategisch sehr gut einstreut. Von der Servicestärke, Intelligenz, der Platzierung ist auch bemerkenswert gewesen. Aber alles in allem auch für mich überraschend, dass sie es gewonnen hat. Mir ist aber niemand anderer eingefallen. Deshalb wieder Jens, ja, wir haben gesagt, sie wird schon irgendwo gewinnen und genauso ist es dann passiert. Und sie hat es auch irgendwie gewonnen, glaube ich. Das darf man auch noch sagen, aus mentaler Sicht.
Ja, bei Barty ist ja so, dass ich immer finde, dass es weniger sie ist, die das immer gewinnt, so ein Match, egal wo. Also ob das jetzt das Finale war oder also generell finde ich, Barty gewinnt ihre Matches jetzt nicht immer so überzeugend, aber sie findet immer Lösungen, um eine stärkere Spielerin am Ende als Verliererin vom Platz zu schicken. Und es gibt's in der Saison immer wieder Matches von Barty, wo man ganz klar sagen muss, die andere macht mehr. Die machen zum Teil alle mehr, sind alle aktiver, aggressiver, offensiver. Aber sie kommen irgendwann an den Punkt, wo Barty einfach mit so einer Präzision so genau ihre Spots sucht und findet und auch spielt, auch beim Aufschlag, aber auch mit diesen langen Slice in die Ecke oder einfach dann im richtigen Moment einfach das spielt, was die Gegnerinnen nicht mögen. Und dann gehen sie vom Platz und haben eigentlich ein tolles Tennis gespielt und verlieren 2-6, 3-6. Teichmann ist das mal passiert. Ja. In glaube, Cincinnati war es, wo man auch dachte, Mensch, du sag mal, so toll spielt das doch die Barty gar nicht. Also sie ist jetzt inzwischen an einem Punkt angelangt, wo sie auch Spiele, in denen sie nicht so überzeugt und auch im Übrigen natürlich auch angespannt ist, da hast du ja recht, und zwar nicht nur in Australien, sondern das spielt sich leicht, wenn man immer vorne weg spielen kann, aber die wäre schon auch mental unter Druck zu setzen, so ist es nicht, in jeder Situation, aber sie findet keine Gegnerin, die das immer wieder mal ankratzen könnte, dauerhaft. Und das ist ihr Glück momentan, glaube ich. Das ist ihr Vorteil im Moment. Aber ansonsten bin ich da ähnlich kritisch wie ihr. Aber das bin ich auch schon lange und ja, aber trotzdem verdient natürlich toll. Jetzt, das Thema ist erledigt und wunderbar und irgendwie muss es da so sein wahrscheinlich, ja.
Na, Mats Wilander.
Ja. Ich habe noch ein kurzes,
ja, bitte.
Ohne mich da zu lang auszubreiten, möchte ich noch kurz anmerken, also auch das wieder sehr schön aufbereitet. Und was mir noch eingefallen ist, übrigens eine Parallele zu Medvedev, ich finde bei Barty und bei Medvedev merkt man an den Gegnern, dass die da schon jetzt wirklich diese Ehrfurcht haben. Irgendwo diese eine mentale Hürde sich eher bei den Gegnern oder Gegnerinnen aufbaut, weil die ja merken, die spielen nicht so. Die sind nicht aus der Welt, die kochen nur mit demselben Wasser wie ich, aber es geht irgendwie nicht. Ja? Irgendwo ist es so eine Art Nimbus, der ist noch nicht so wie bei einer Präsenz der Serena oder so, aber mit der Zeit, mit den Jahren, auch vielleicht geschuldet der Tatsache, wie wenig die spielen und wie wenig sie dann auftritt, ja? Nämlich die Frau Barty, oder wie wenig sie gespielt hat. Ne? Das gilt natürlich auch wieder für einen Rafa. Und da kommt dann dieser Status, du denkst, das gibt's nicht, der kann, wo nehmen die das her? Und diese Deutlichkeit der Ergebnisse hat mich schon überrascht, weil da bin ich völlig beim Jens. Ich hab keine, spielerisch habe ich vielleicht eine, naja, wohlwollend 70% Party gesehen in dem ganzen Turnier.
Ich habe ja,
tragisch, dass das dann reicht.
Ja, ich habe vor dem Turnier, da hat Eurosport es möglich gemacht, dass man mit Mats Wilander spricht und er hat gesagt, er sieht die größte Stärke von Ashley Barty darin, dass sie erkennt die Schwächen der Gegnerin. So, und dass sie in der Lage ist, diese Schwächen auszunutzen.
Und, ja, so wie ich es gerade gesagt habe.
Ja, ja, also das ist nochmal die Bestätigung. Gut, so, über wen?
Ja, aber das kann auf Dauer auch nicht reichen.
Naja, ja.
Und deswegen wäre ich halt, ich würde so wahnsinnig gerne nochmal eine Serena in Topform sehen.
Mir reicht schon Osaka in
gegen
Topform.
Barty.
Mir reicht Osaka in Topform.
Ja, aber Osaka wirst du in Topform nicht mehr sehen, glaube ich. Und Serena glaube ich auch nicht. Also das ist auch ein Thema für sich, Osaka. Das ist ja schon auch erschreckend zum Teil, ja. Also das ist... Sie hat ja ganz andere Probleme als ihr Tennis und ich habe nicht den Eindruck, dass sie total fresh jetzt in dieses Turnier gegangen ist und ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie total fresh vom Platz gegangen ist und das alles easy genommen hat. Das könnte ein interessantes Thema in diesem Jahr werden. Was passiert eigentlich jetzt wirklich mit Osaka? Ja.
Zweites Spannendes oder eines von Spannendes bei den Frauen auch, was ist los mit Sabalenka? Ja, Andi, wenn ich da sehe, erstens mal habe ich schon mal nicht verstanden, ja, bei den US Open, wie kann sie dieses Spiel gegen Fernandes verlieren? Das ist unmöglich. Also sie hat es verloren, eben weil sie es verloren hat, nicht weil es Leila Fernandes gewonnen hat. Und jetzt hat sie ihr Thema mit den Aufschlägen gehabt. Gegen Kanepi muss sie trotzdem gewinnen, hat ja genug Chancen gehabt. Die Frau ist ein absolutes Rätsel für mich und das ist auch ein Coaching-Rätsel dann, weil ich glaube, die redet sich selbst ein. Ich muss nichts ändern, ich muss nur noch härter spielen. Irgendwann werden schon alle Bälle reinfallen. Also das macht mir beim Zuschauen keine Freude.
Ja, ich glaube, du möchtest mich über Sabalenka,
ja, bitte, fragen. Bitte,
aber
ja,
wenn
ja,
das nicht der Fall war,
sag doch, ich doch. Nichts. Also, sag was bitte zu Sabalenka.
Okay. Na, ja, also ich glaube, bei aller Liebe zum Oliver, und das weiß man ja, dass ich ihn fast verehre, aber ich habe letztes Mal, bin ich fast erschrocken, als er gesagt hat, wird seine Turniersiegerin sein. Ich wollte nichts dagegen oder irgendwie zukünftige Nummer 1 oder sowas. War doch, naja.
Wir haben über die 1 gesprochen, genau, am Ende des Jahres, ja, genau.
Ja, das war das, also so irgendwas, das war dann schon für mich zu hoch gegriffen. Jetzt kann man sagen, naja, jetzt sagt er, haha, ist leicht, die hat natürlich früh verloren, aber ich weiß nicht, sie gefällt mir nicht, auch wie der Jens das jetzt wieder erwähnt hat, als Musterbeispiel. Sie gefällt mir nicht, wie sie immer zum Heferl wird, wie ihre Emotionen sie negativ lähmen, möchte ich fast sagen. Obwohl sie glaubt auch, je härter sie drauf hat, je lauter sie schreit, Und je mehr sie sich ärgert, dass das dann in eine positive Richtung verläuft. Aber da kommt es mir ein bisschen vor wie das Rumpelstilzchen Rublev in ähnlichen Situationen, der sich selber um die Früchte seiner bis dahin guten oder seines Levels bringt, wenn man schaut. Ja? Und da bin ich jetzt genau dort, wo der Oliver auch super analysiert hat bei Medvedev. Das kostet den Medvedev, sagen wir, 3% an Energie, sich mit Schiedsrichtern anzulegen, da herum. Der Rafa tut das nicht. Genau. Und vielleicht ist das am Ende nach 5,5 Stunden der minimale Millimeter, warum der dann die Nase vorn hat, vom eigenen Energiemanagement, Emotionen, alles, was das, es bringt ja eh nichts. Ja? Und sowas vermisse ich halt komplett, also einen kühlen Kopf bei der Sabalenka. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals noch gelingen wird. Ich weiß auch nicht, ob das die einzige Ursache ist. Bin aber bei euch, dass da irgendwas vom Coaching geändert gehörte. Weil sonst wird es ganz, ganz schwer, dass ich wirklich dorthin will. Man könnte es jetzt auch, wenn man bösartig ist, bei diesen Turnieren vergleichen mit dem Schicksal des Zverev bis jetzt, der ja auch bei Grand Slams noch nie seine eigenen Erwartungen wirklich erfüllt hat. Vielleicht die Ausnahme war das Finale gegen Dominik, das er eigentlich aber auch gewinnen hätte müssen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber gut, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Also Sabalenka, enttäuschend.
Sabalenka muss man aber natürlich sagen, das war ja ein Versuch, den viele Coaches schon mit ihr durchgeführt haben. Sie ein bisschen mehr auch von diesem, also ihr klarzumachen, dass sie auch und das mit ihrem Aufschlag durchkommt, wenn er nicht funktioniert, der erste Aufschlag. Und auch mal ein bisschen rausnehmen und ein klein bisschen nicht so sehr sich auf diesen Aufschlag so zu kaprizieren, denn das ist ja so bei ihr die Stütze und sie dreht sie ja völlig ab. Wenn der nicht funktioniert, dreht sie ja selber komplett ab. Das hat aber auch Tursunov schon in der Schlusszeit des On-Offs sozusagen versucht und nicht hinbekommen. Und das war eine der Ansätze von Didi Kindelmann, der ja auch erstmal kennenlernen musste, wie Sabalenka eigentlich tickt, dass die auch erstmal ausgepowert sein muss, bevor sie in ein Match geht. Da waren ja so Geschichten, dass er sich mit ihr eine halbe Stunde eingeschlagen hat und sie dann gesagt hat, ich brauche mehr, ich muss fertig sein, bevor ich ins Match gehe. Das hat man ja auch relativ selten. Und auch sonst einfach diese rohe Gewalt, die halt auch im Training schon zu sehen ist. Entweder es funktioniert, dann ist es großartig, oder es ist halt so, dass der Ball hinter allen möglichen Zäunen landet. Und das kann, glaube ich, kein Coach bei ihr wirklich verändern. Schon gar nicht natürlich diese Coaches, die sie jetzt, also den Dobrov, der ja nun sehr lange schon an ihrer Seite ist, der wird da keinen Einfluss haben auf so ein Spiel, natürlich nicht. Das müsste jetzt schon eine komplette Neuaufstellung sein und dann müsste es auch nochmal eine extra noch ein Mentalcoaching dazukommen. Also die müsste einfach ihr Team anders aufstellen wahrscheinlich und trotzdem wäre es wahnsinnig schwierig. Aber ich finde, eines darf man nicht vergessen, sie hat etwas gezeigt, was sie schon zu einer größeren macht, nämlich sie hat Matches nach Satzrückstand gedreht, die wirklich nicht einfach waren, in denen sie wirklich Schrott gespielt hat und die Gegnerin wirklich gut gespielt hat. Und sie hat trotzdem diese Matches gewonnen. Wahrscheinlich hätte sie gegen Kanepi einfach in Rückstand geraten müssen. Und dann ist das natürlich so, wenn ich sage eins, ich weiß halt nicht, das war meine Aussage, das noch schnell, Barty wusste ich nicht, was ist von der zu halten, weißt du, Andi? Und wenn die Barty in diesem Jahr jetzt natürlich so weitermacht, dann kann die wirklich alle Turniere gewinnen, alle Grand Slams sogar. Aber rein theoretisch ist er die Einzige, die da nah dran wäre, wenn die selber bei Grand Slams mal jetzt ein, zwei Titel holen würde in dem Jahr, wäre ja Sabalenka. Und da ja die Grand Slams völlig überbewertet sind von den Punkten her, wäre so schon ein Sprung ganz nach oben möglich. Aber ich gebe zu, so wie sie jetzt da am Ende gespielt hat, kann sie natürlich nicht an einen Grand Slam-Titel denken momentan. Nur wenn der Aufschlag nicht mehr alles ist, dann kann da schon nochmal was draus werden, weil sie hat ein bisschen dazu gelernt, mental ein bisschen auch aus schwächeren Situationen rauszukommen. Ich sehe da schon sogar einen kleinen Entwicklungsschritt in diesem Turnier. Auch wenn es vielleicht ein bisschen absurd klingen mag.
Apropos klein, kleine Pause. Was für ein Cliffhanger. Und dann kommen wir zurück mit den Mitarbeitern der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, Australian Open 2022 sind Geschichte. Wir haben die Sieger bei den Männern, den Sieger bei den Männern, die Siegerin bei den Frauen besprochen. Was wir nicht besprochen haben, ist das Doppel-Endspiel, alles was davor und was danach war. Ja, ich lasse euch mal anfangen und werde mal schauen, inwieweit sich die Meinung mit meiner und dann auch mit der meines Sohnes deckt. Andi, konntest du Gefallen daran finden, wie sich dieser Doppelwettbewerb entwickelt hat?
Gut, dass du mich fragst. Währenddessen kann ich mir überlegen, die Mitarbeiterfrage, während ich irgendwas jetzt erzähle. Na, also einer der beiden Doppelsieger, die Doppel-Ks, wie sie da genannt wurden, oder K und K, oder K und K auf gut Deutsch, begeistern mich nicht. Also die begeistern mich nicht. Das war halt ein Lauf, ja, war schön, dass sie schon als Jugendliche Wimbledon gewonnen haben. Nett für sie, aber ich kann keine Sympathie hegen. Für den Kyrgios nämlich vom Auftreten her auch nicht. Das ist natürlich leicht, dann einen Schläger herzuschenken, wenn man vorher etwas macht, wofür ein Djokovic disqualifiziert wurde. Ja, beim US Open und das ist halt Schwamm drüber, ja, ist okay. Ich kann mich auch nicht anfreunden mit diesem, mir stört es immer Horror auf, auch mit dem Medvedev, der ja das vielleicht mit der Kurier ihm das erklärt hat, was dieses Su bedeuten soll, aber das ist für mich überhaupt. Weil es hört sich an wie ein einziges Auspfeif- oder Buh-Konzert, ja, egal, akustisch, ja, also da seine Begeisterung zu äußern, in dem dauernd gesuht wird bei dem Doppelfinale, das war für mich völlig befremdlich. Vielleicht war ich ein Einzelfall, ich weiß es nicht. Aber es, ja, spektakulär allemal hin und her, aber das ist ein Grenzgänger, für den ich mir gern anschaue, trotzdem, da bin ich ja beim Jens, würde ich auch immer wieder mir die Frage positiv beantworten, kaufe ich mir heute halt einmal ein Ticket, weil das sehe ich jetzt am Neuen, so würde ich es nehmen. Und ja, schön, dass er das gewonnen hat, es wird ihm im Single nicht helfen, es wird auch, glaube ich, nicht mehr passieren. Schön für den Kokkinakis, aber der ist mir auch nur um ein Damenhaar sympathischer, wenn man überhaupt von Sympathie reden kann. Also ich tue mich da wahnsinnig schwer. Wir haben eher die braven Australier leid getan auf der anderen Seite des Netzes. Also ja, das war's für mich.
Oliver.
Schön, dass sie es gewonnen haben. Ist lieb und nett, aber hat mich eigentlich nicht sehr begeistert. War auch irgendwie natürlich alles andere als ein klassisches Doppel. Das auch. Weiß nicht, ich tue mich schwer damit. Also ist keiner der beiden ist der Mitarbeiter der Woche von mir.
Mhm. Ja, es ist halt so, ich bin ja immer hier auch so ein bisschen Verteidigung von Kyrgios gewesen, weil ich finde, dass man mit ihm in den letzten Jahren immer wieder sehr falsch und sehr ungerecht umgegangen ist, dass Schiedsrichter mit ihm einfach nicht umgehen konnten, er wurde in Schubladen gesteckt, kann man sagen, er hat sich auch selber halb reingelegt zum Teil, aber er ist für Dinge bestraft worden, also jetzt, weil du sagst, Djokovic wäre disqualifiziert worden, umgekehrt ist aber Kyrgios seit Jahren für Dinge bestraft worden, für die andere nicht mal eine Verwarnung bekommen hätten. Und es ist einfach häufig schon so gewesen, dass Kyrgios einfach wirklich, finde ich, unprofessionell und auch schlicht unfair behandelt worden ist von Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen. Deswegen habe ich eine gewisse Sympathie dafür, dass er etwas geschafft hat bei diesem Turnier. Ab dem Moment, wo es wirklich dann drauf ankam in den letzten Runden, er hat wirklich, finde ich, extrem konzentriert gespielt. Also er hat sich eben nicht so auf diese Fährte locken lassen. Ich bin jetzt der Dödel, der jetzt alle mitreißt und sozusagen die Show macht, auch auf Kosten meines Tennis. Und ich bin jetzt auch nicht der, der irgendwie erfüllen muss, dass er alle zwei Minuten irgendwie blöd rumschreit und sich anlegt mit allen möglichen, sondern ich finde, dass sie, also ich habe ja das Granulers gegen Ceballos Match übertragen. Und das war also am Anfang 0:15, der erste Punkt, war Wahnsinn, weil da hat er angefangen, gleich die Säge zu machen. Da habe ich gesagt, ja, wenn das jetzt schon losgeht, das kann ja was werden. Aber danach ist er so konzentriert gewesen, hat sich auf keine Mätzchen eingelassen, hat nie irgendwie ins Publikum animiert oder so. Der wollte auch diesen Titel einfach haben. Und die beiden zusammen wollten den haben. Ob man das schön findet oder nicht, das weiß ich nicht, aber es gab einfach Momente, wo ich mir dachte, warum eigentlich nicht? Dann gewinnen die halt dieses Turnier. Und das war jetzt nicht schlecht. Granollers und Ceballos waren sogar die besseren Spieler im ersten Satz, sind sowieso die besseren Doppelspieler. Aber man hat schon, finde ich, zum Teil extrem gutes Tennis von den Kays gesehen. Und ein bisschen befremdlich fand ich nur, wie dann das australische Publikum Partei für ein australisches Team gegen ein anderes australisches Team zum Teil genommen hat. Das fand ich ein bisschen befremdlich, aber alles in allem gönne ich ihm total diesen Sieg und würde mir halt total wünschen, dass der jetzt das an Konzentration aus dem Doppel als ein gutes Muster nimmt und für sich im Einzel sich ein bisschen mehr zurücknimmt, weil er so viel kann und so wichtig ist für die Tour und für das Tennis aus meiner Sicht.
Das hätte es mein Sohn sagen können, Oliver. Weil ja, ja, ich kaufe auch ein Ticket für Kyrgios. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn Tennis spielen sehen. Ja, das ist halt einfach so. Weil er halt anders ist und manchmal regt er mich auch auf, weil er sich selber rausbringt. Aber ja. So, Mitarbeiter, Andi, jetzt hast du lang genug Zeit gehabt. Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche?
Naja, ich möchte gern den Oliver anfangen lassen. Auch wenn ich dann denselben nehme, ist mir wurscht.
Den nimmst du nicht, glaube ich nicht. Mitarbeiterin der Woche ist für mich ganz klar Alizé Cornet, die auch gezeigt hat, wie man in einer Karriere, die wahrlich nicht immer einfach war, viel zu früh, wie Gasquet schon unter immensen Druck gesetzt in Frankreich von der Öffentlichkeit, das neue Schätzchen nach ihrem Auftritt da als 16-Jährige in Paris, 16-, 17-Jährige. Die hat wirklich einiges hinter sich, ist auch oft angefeindet worden für ihre Art, wurde auch zum Teil gemobbt aus meiner Sicht, ist medial unglaublich schlecht behandelt worden, gerade von deutschsprachigen Medien, wenn sie gegen Deutsche gespielt hat. Diese Alizé Cornet, die hat ein so geiles Turnier gespielt und hat so tolle Matches gespielt und hat es eigentlich allen nochmal gezeigt, wie weit man kommen kann, wenn man mit Inbrunst, mit Lust, mit einer gewissen Art eben auch von einer immensen Hingabe, aber auch körperlich immer noch verdammt stark durch so ein Turnier durchmarschiert. Und es ist eh schon weit gewesen, aber es hätte vielleicht sogar noch weiter gehen können. Aber sie ist für mich tatsächlich meine Mitarbeiterin der letzten zwei Wochen.
Schön, ja. Schön. Andi.
Ja, also für mich ist es der Herr Nadal, aber jetzt abgesehen davon, all das, was wir schon gehört, was wir gelesen haben, ich habe sehr genau aufgepasst, auch was er gesagt hat und wann. Und ich muss sagen, für mich aus psychischer, mentaler Sicht, die großartigste Leistung war ein Sieg über einen einzigen Gedanken, den er hatte während des Finales. Wie er selber dann erwähnt hat, nämlich, er hat daran gedacht, wie es ihm gegangen, wie er diese Führung gegen den Djokovic im 2012er Jahr noch aus der Hand gegeben hat. Und das ist ein Gedanke, den brauchst du gar nicht. In dem Moment, ja. Und wenn der einholt, dann so damit umzugehen, ja. Ich bin ja bescheiden, aber doch auch als Mentaltrainer tätig und ich habe eine Übung entwickelt von dem Werner Schlager, den wir auch schon hatten in dieser Sendung. Und der Werner hat erzählt, er hat für sich selber ein Gedankenkastel konstruiert, in das er eben genau, indem er nur beobachtet hat, welche Gedanken habe ich, sich aber nicht damit identifiziert hat, auch keine Angst bekommen, sondern einfach gesagt, gut, Gedanke, nett, dass du da bist, denn du jetzt in das Kastel, tue ich dich jetzt hinein, ich habe dich lieber, aber ich brauche dich jetzt nicht in dem Moment. Ja? Und das, so kindisch das klingen mag, das funktioniert auch also bei anderen Sportlern. Und vielleicht hat der Rafa ja sich so ein Gedankenkastel gezimmert gehabt. Jedenfalls für mich am erstaunlichsten, dass ich, wenn mir der Gedanke kommt, den ich vielleicht auch habe, anhand des rosa Elefanteneffekts, an den ich gar nicht denken will, der ist dann da, der ist präsent. Und da habe ich, scheiße, das hat damals nicht funktioniert. Das ist ja nichts, was dich jetzt stärker macht. Wie er mit dem umgegangen ist, muss ich sagen, noch einmal Hut ab. Deswegen ist er auch für mich der Mitarbeiter der Woche.
Ich mach's kurz. Ja, schön, sehr schön, schön, schön. Ich mach's kurz, habe auch eine Überraschungskandidatin, meine Mitarbeiterin der Woche, weil ich ihr sehr gern zugehört habe, in den letzten 14 Tagen, weil sie zwischen den Sprachen hin und her changiert ist, ist Babsi Shett. Ich mag die Babsi sehr. Ich finde, wenn sie Englisch spricht, ihr australisches Englisch ist großartig. Die Babsi liebt den Tennissport. Das finde ich immer ganz, ganz groß und sie versteht den Tennissport und ja, meine Mitarbeiterin der Woche, der bei letzten beiden Wochen, Babsi Shett.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.